Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938-6284.
Herzlich willkommen, liebe FreeFM-Hörer, zur 64. Ausgabe der Reihe Die beste Droge der Stadt, unsere Plattformserie rund um die Menschen, die am Theater Ulm werken und wirken. Zu Gast sind heute zwei Besatzungsmitglieder des Fliegenden Holländers, dem Geisterschiff, das verflucht ist und für immer die Weltmeere zu durchkreuzen hat. Da ist zum einen die schwärmerische Senta, deren Herz für den mysteriösen Holländer schlägt. Sie wird in der Ulmer Aufführung von der deutsch-ungarischen Sängerin Susanne Serfling gespielt. Und genau sie ist heute bei uns im Studio. Mit ihr werden wir über ihre ungarischen Wurzeln plaudern und auch über die Probenarbeiten zum Holländer. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Susanne.
Guten Tag.
Mitgebracht hat Herr Senta ihren heimatlosen und unselig getriebenen Geisterkapitän, dessen letzte Fahrt ihn von Meiningen an das Theater Ulm geweht hat, wo er seit Beginn der Spielzeit 2018-2019 als festes Ensemblemitglied zu Hause ist. Seine Wurzeln liegen noch weiter weg, und zwar in Südkorea. Wie er dort zur Musik gekommen ist und welchen Wind ihn dann nach Deutschland geweht hat, das interessiert uns natürlich sehr, und das wird er uns dann bestimmt auch in der kommenden Stunde erzählen. Willkommen im FreeFM-Studio, Tahe Shin. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen?
Richtig.
Ja. Schreibt sich nämlich ganz anders. Am 21. März ist Premiere. Ihr seid also beide jetzt mitten in der Probephase, nehme ich mal an. Wie oft seht ihr euch zurzeit? Beziehungsweise probt ihr schon gemeinsam?
Ja, wir proben schon sozusagen jeden Tag in der Woche.
Ja.
Auch samstags.
Seht ihr euch quasi täglich, auch samstags?
Auch
also
samstags.
Nur einen freien Tag pro Woche?
Ja, im Grunde genommen. Jetzt ab heute sehen wir uns eigentlich jeden Tag, außer sogar am Sonntag sehen wir uns.
Ja. Seit 4 Wochen, ja.
Ja, genau.
Habt ihr euch jetzt hier in Ulm zum ersten Mal getroffen oder kanntet ihr euch vorher schon?
Erste Mal getroffen,
genau.
Ja.
Wir kannten uns vorher noch nicht.
Und das hat dann auch gleich geklappt mit euch?
Ja.
Weil ich meine, ihr spielt ja schon eine sehr dramatisch innige Verbindung auf der Bühne. Mhm. Da wäre es ja schön, wenn es klappen würde miteinander.
Oder? Das klappt wunderbar.
habt ihr schon mal den Holländer gespielt, gesungen?
Ich habe den Holländer schon jetzt das dritte Mal gesungen.
Okay, also schon richtig erfahren,
also
auf den Weltmeeren.
Die Senta, nicht der Holländer.
Ja, natürlich.
Ja.
Und ich glaube, bei dir war es ein großer Wunsch, der bisher noch nie stattgefunden hat, ne?
Ja, vor 10 Jahren habe ich Angebote bekommen, aber damals habe ich gedacht, ich bin ein bisschen noch jung und unerfahren. Sache, deswegen, damals habe ich abgelehnt, aber jetzt kann ich mal machen.
Jetzt hast du den ganzen Mut zusammengenommen. Mhm. Und Herr Kamm-Metzger hat dich wahrscheinlich dazu aufgefordert, das zu machen, oder? Jetzt der Holländer.
Ja.
Okay. So, ich würde sagen, wir machen jetzt ganz kurz ein Eröffnungsstück und dann werde ich mich mit der Senta alias mit der Susanne ein bisschen ausführlicher über ihre Vergangenheit unterhalten. Die allmonatliche Theaterplattform auf Radio Free FM. Heute mit einem Paar, das demnächst zusammen auf der Bühne in Ulm zu erleben sein wird. Und zwar in der Oper Der Fliegende Holländer, die am 21. März Premiere feiern wird. Wie immer gilt es bei uns natürlich Ladies First. Susanne Serfling wird die Senta singen. Susanne, in deiner Vita ist zu lesen, dass du ungarische Wurzeln hast. Wie darf man das genau verorten? Bist du in Ungarn geboren?
Meine Mutter ist in Ungarn geboren, in Budapest. Und ich habe meine Kindheit im Grunde genommen da verbracht. War auch in der 2. Klasse dort. Und mich verbindet relativ viel mit Budapest.
Ja?
Ja.
Das heißt, du hast die Kindheit verbracht, in die Schule gegangen, bist du nicht mehr dann in Ungarn?
Ich bin aus familiären Gründen halt für ein Jahr dort in die Schule gegangen, nach der 1. Klasse, also die komplette 2. Klasse bin ich dort zur Schule gegangen, und dann sind wir aber wieder zurück nach Deutschland.
Hast du schöne Erinnerungen an Budapest?
Ja, ist eine großartige Stadt.
Auch an der Donau, ne?
So, ja,
bist du
genau.
Gerade wieder an der Donau.
Ja. Und Ulm ist gar nicht so weit weg von Budapest. Naja, ist schon ein Stückchen.
Naja, schon
aber,
ein Stückchen, ja, ja. Aber wenn man sich jetzt auf eine Ulmer Schachtel setzt und treiben lässt, kommt man in Budapest
irgendwann an. Genau.
Wir haben ja tatsächlich hier beim Radio auch ein Radioprojekt mit anderen freien, in Anführungszeichen, Radios, wie es sich gibt. Und es gibt ja tatsächlich in Budapest noch ein freies Radio, Radio Civil nennt sich das, aber die haben es nicht ganz einfach.
Ja, das habe ich auch gehört.
Ja. Gut, wir wollen jetzt aber nicht politisieren, auch wenn da jetzt nicht so ein europapolitischer Wind weht, der im Moment vielleicht für ein bisschen Unruhe in Brüssel sorgt, aber das soll jetzt heute nicht unser Thema sein. Du bist auf jeden Fall, du hast ungarische Wurzeln. Aber wie kam es dann eigentlich zu dieser Liebe zur Bühne? Wann hast du die denn entdeckt? Gab es da jemanden in der Familie, der dich da rangeführt hat? Die Mama oder der Papa?
Im Grunde genommen mein Großvater, ungarischer Großvater, also der Vater meiner Mutter. Mit dem habe ich als Kind immer gesungen. Aha. Ungarische Volkslieder.
Okay.
Ja, was sonst? Wahrscheinlich habe ich da die Liebe zum Gesang schon als kleines Kind entwickelt, weil ich der festen Überzeugung war im Kindergarten, dass ich Sängerin werde.
Ah, okay, im Kindergarten war das schon gemachte Sache.
Ja, das war schon.
Okay, dann hast du den anderen einfach auch was vorgesungen, gesagt,
genau.
So, jetzt könnt ihr euch schon mal darauf einstellen, wie ich später auf einer großen Bühne wirken würde.
Ja, ich wurde einfach immer vorgeschoben und durfte immer was singen.
Okay.
Zu jeder Gelegenheit. War ja auch was Besonderes, ungarische Lieder zu singen in Deutschland.
Du kannst also in dem Fall auch Ungarisch als Muttersprache,
genau.
Sozusagen.
Ja, ist Ungarisch ist meine Muttersprache, ja. Sozusagen.
Mhm. Ja. Okay. Und Deutsch hast du dann später gelernt. Apropos Lernen, hast du denn, wenn du so gerne gesungen hast, als Kind auch ein Instrument gelernt oder lernen müssen womöglich?
Leider habe ich kein Instrument gelernt. Ich hätte es zu gern, dass ich es lernen hätte müssen vielleicht.
Ja, eigentlich ist ja irgendwie fast, ist jetzt vielleicht nicht mehr so, aber es gab so eine Zeit, die vom Alter her so zu dir passen würde, wo man es fast jedem zweiten Kind aufs Auge gedrückt hat. Mhm. Manchmal auch furchtbar Melodika oder sonstige Untaten. Die Mädchen aus besserem Hause dann Klavier.
Ja, Klavier ist ja immer so eine Platzfrage. Das hatten wir auch nicht. Und naja, so ist es halt, dass ich beim Gesang geblieben bin. Und das ist ja auch schön.
Aber ich habe ein bisschen nachgelesen. Zunächst war ja anscheinend erstmal der Tanz für dich auch sehr interessant. Sprich Ballett, für das du dich begeistert hast. Oder habe ich da was Falsches gelesen?
Ja, ich habe tatsächlich eine Ballettausbildung gemacht. Vor meinem Studium, weil meine damalige Gesangslehrerin gesagt hat, ach, es ist so wichtig, viele können sich nicht auf der Bühne bewegen, geh doch zum Ballett, mach doch richtig klassischen Ballett, richtig klassisches Ballett, damit du einfach mit deinem Körper umgehen kannst. Und ich habe das nie bereut, weil, ja, viele sagen, man sieht mir das auch an, einfach, dass die Körperhaltung stimmt und dass man laufen kann. Das simple Laufen auf der Bühne ist nämlich auch nicht so einfach, abgesehen vom Tanzen auf der Bühne. Aber ja, es hat mir unglaublich viel für die jetzige Zeit, für meine ganze Karriere gebracht.
War dir denn aber schon klar, dass das jetzt im Prinzip eigentlich nur eine Zusatzausbildung ist? Balletttänzerin war da nicht,
nie
auf dem Plan gestanden?
Nein,
ne?
Also ich habe auch ganz schnell gemerkt, dass einfach beim Ballett die Atmung vollkommen anders funktioniert als beim Gesang. Also eigentlich kontraproduktiv.
Okay.
Und also beim Ballett ist der Atem fest. Man darf den Bauch nicht bewegen, es muss alles unglaublich gespannt und schlank sein. Und beim Gesang.
Das ist jetzt nicht das Problem.
Ja, danke. Aber beim Gesang muss man halt sehr flexibel sein und man atmet tief und es ist was vollkommen.
Für dich war es klar, das mache ich jetzt.
Genau, das mache ich jetzt für meinen Körper
und
muss aber einfach aufhören damit. Sobald ich anfange zu studieren.
Du wurdest ja dann auch ermutigt durch einen Preis, den du 2000 gewonnen hast, und zwar den Bundeswettbewerb Gesang im Fach Oper. Was ist das für ein Preis? Ist der sehr besonders?
Ja, es ist also in Deutschland schon, der Bundeswettbewerb ist kein kleiner Wettbewerb. Innerhalb Deutschlands, also ja. Wenn man jetzt nur Deutschland nimmt. Das war schon, ich war selbst überrascht, dass ich diesen gewonnen habe.
Das ist doch schön.
Ich hätte nie gedacht.
Wird doch gerne überrascht, oder?
Naja, genau. Ich dachte, mach, das sind alles immer Beziehungen und okay. Man hat eigentlich da keine Chance, aber ja.
Aber er hat dir dann auf jeden Fall auch ein bisschen geholfen, nehme ich an.
Ja.
Macht sich sowas ja immer gut in der Vita, ne?
Das macht sich gut in der Vita, das stimmt. Also ich habe dann lustige Angebote bekommen in Richtungen, die ich gar nicht gehen wollte. Okay. Und habe mich dann aber einfach auf mich konzentriert und auf das, was ich wollte.
Und du bist dann nach der Ausbildung in Darmstadt am Staatstheater gelandet?
Ja, ich mit einer kurzen, also kurz nach dem Studium war ich für 3 Jahre in Erfurt am Theater. Und
okay.
Bin dann.
Darmstadt war jetzt aber nicht deine Traumstadt, wo du unbedingt hin wolltest. Hat sich einfach dahin getrieben, oder?
Ach, ja, ich hatte mit Darmstadt vorher noch nichts am Hut, richtig. aber ich fand das einfach eine tolle Herausforderung, an einem Staatstheater.
Das war das Staatstheater, ja.
Tolle okay. Partien zu singen. Mhm. Also man bekommt ja ein Angebot. Also wenn man vorsingt, dann ist es ja nicht nur so, wir engagieren sie, sondern sie dürfen das und das und das singen in den ersten 2 Jahren. Also es ist ja immer verbunden mit Partien. Und wenn die Partien toll sind, dann geht man natürlich an so ein Haus.
Mhm. Und in dieser Zeit schreibst du auf deiner Homepage, da habe ich nämlich ein bisschen geschmökert, hast du einen Wechsel durchlaufen vom lyrischen ins jugendlich-dramatische Fach. Du, was darf ich mir da jetzt drunter vorstellen? Das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden.
Ja, es gibt ja verschiedene Fächer im Gesang. Mhm. Also es gibt leichte lyrische, also es gibt in jedem, für jede Stimmlage gibt es verschiedene Fächer. Im Sopranfach gibt es von leicht Koloratur bis leicht lyrisch bis lyrisch, jugendlich dramatisch, dramatisch. Also es gibt so diese Abstufungen und es wird immer schwerer.
Ist damit dann auch so die Klangfarbe, die Sprachfarbe gemeint oder die Stimme als Tonlage? Oder?
Als Tonlage nicht, sondern eher von der Gewichtigkeit der Stimme. Also man kann als jugendlich dramatisch oder als dramatische Sängerin Wagner-Opern singen oder Strauss-Opern singen. Also es hat was mit dem Repertoire zu tun.
Ah ja, okay.
Sozusagen. Es bindet sich immer an schwere Musik, an laute Musik. Also es hat was, aber es hat viel auch mit der Lautstärke zu tun, mit der Kraft. Also die Stimme gewinnt mit den Abstufungen sozusagen an Kraft und an Volumen. Also lyrisch, leicht lyrisch ist ganz leicht. Und
okay, und dann bist du quasi jugendlich dramatisch, war dann einfach ein bisschen gewichtiger.
Ja, genau.
Buff, wom. Ja. So. 2014, also vor 4 Jahren, hast du dann den Schritt quasi in die Selbstständigkeit gemacht, fortan als freischaffende Künstlerin. Der Unterschied ist, du bist nur noch zu einzelnen Inszenierungen an den Häusern, wie jetzt zum Beispiel gerade in Ulm. Gefällt dir das einfach besser, so ein bisschen mal unterwegs zu sein?
Also am Anfang hatte ich doch arge Bedenken, ob das so funktioniert, weil man wartet ja immer auf ein Angebot und man weiß nicht, wann das Angebot kommt. Und wenn man fest an einem Haus ist, hat man sein festes Einkommen und macht sich darüber keine Gedanken, was morgen ist. Mhm. Aber als Freischaffende muss man viel selbst auch dafür tun, dass man bekannt wird, also man geht vorsingen viel mehr, man stellt sich Agenturen vor, um Vorsingen zu bekommen. Man muss viel selbst für seine Engagements tun, was man erstmal lernen muss.
Also ein bisschen Businessfrau zu sein.
So ist es, genau.
Also die eigene Managerin sozusagen.
Ja. Gut, managen tut der, wenn man einen guten Agenten hat, der Agent, aber man muss auch selber managen sich auch. Ja.
Und aktuell bist du jetzt bei uns im schönen Ulm gelandet, am Theater. Wie kam es jetzt dazu? Wie bist du jetzt hier gelandet?
Das kam daher, dass diese Inszenierung sozusagen schon einmal gelaufen ist in Detmold, am Landestheater in Detmold. Und Herr Metzger sagte mir damals, ja, er wird das mit nach Ulm nehmen und er hofft, dass wir da wieder zusammenkommen. Dann habe ich lange nichts von ihm gehört und vor einem Jahr bekam ich dann aus dem Betriebsbüro von der künstlerischen Betriebsdirektorin Frau Meier-Künzel einen Anruf bzw. eine E-Mail, dass das Interesse besteht und hat mir die Termine geschickt, ob ich Lust dazu hätte. Und okay. Da habe ich mich total gefreut.
Super. Okay. Ja. So, jetzt ab nach Ulm, die Center singen.
Genau.
Genau. Und wir freuen uns natürlich alle drauf, vor allem die Opernfreunde, dich dann auch auf der Bühne zu sehen. Wir hören die Plattform rund ums Theater Ulm heute mit Susanne Serfling. Wir machen jetzt einen kurzen Musikbreak und danach darf sie uns mal ein wenig über die Probenarbeit zum Fliegenden Holländer erzählen und vielleicht auch, wie es ihr in Ulm gefällt. Die Plattform auf der 102,6 MHz Radio Free FM. Wie jeden Monat einmal sind Gäste bei uns im Studio, die am Theater Ulm werken und wirken. Heute sind das zwei Gesangstalente, die beide in der anstehenden Aufführung von Wagners Fliegendem Holländer zu hören und sehen sind. Eine davon ist Susanne Serfling, ihres Zeichens Sopranistin. Zuletzt haben wir über deine Ausbildung gesprochen. Bevor wir jetzt weiterreden, möchte ich gerade ganz kurz an was anschließen, was wir während die Musik gelaufen ist, gesprochen haben. Wir hatten ja über deine ungarischen Wurzeln gesprochen. Du hast mich gerade gefragt, ob man denn von hier bis nach Budapest mit dem Fahrrad fahren könnte. An der Donau entlang natürlich, ja. Ja, klar, natürlich an der Donau. Wir haben, würdest du es denn machen, wenn es ginge?
Ja,
und
ich
du
hätte
Zeit hättest.
Total Lust. Ja.
Ich glaube, es geht bis auf wenige Stücke geht's ganz gut und es ist gerade auch bis Österreich relativ gut ausgeführt. Mhm. Danach wird es ein bisschen holpriger. Wir haben tatsächlich einen Mitarbeiter von FreeFM, einen freien Redakteur, der ist jetzt seit knapp 2 Jahren unterwegs. Der ist jetzt inzwischen in Neuseeland, also der ist mit dem Fahrrad auf Weltreise und seine erste Etappe war von Donauursprung bis ins Donaudelta. Also bei ihm hat es funktioniert, also es scheint wohl zu gehen. Jetzt bin ich aber ein bisschen abgewegt, aber das hat mich jetzt gerade gerast. Jetzt würde ich ganz kurz eines dich bitten, erklär uns doch mal mit verständlichen Worten, wie du deine Stimmlage Sopran erklären würdest. Was ist denn eigentlich ein Sopran?
Oh, es ist eigentlich, also für Nichtmusiker vielleicht ein bisschen schwierig zu erklären. Also es ist die höchste Stimmlage. Also es gibt natürlich noch den hohen Koloratursopran, der ist noch höher. Das ist
der lässt dann Gläser sprengen?
Nee, das hat, ja, nein, ja, also jeder kennt die Königin der, oder viele kennen die Königin der Nacht und das ist ein hoher Koloratursopran.
Also damit, okay.
Da geht es dann richtig
hoch. Da geht es zur Sache.
Das ist nicht so mein Ding, nee. Nein. Also bei mir sind es 4 Töne drunter oder sagen wir mal 3 Töne drunter und beginnt einfach beim unteren F und geht halt bis hoch zum, sagen wir mal, E. Also es sind 2,5 Oktaven.
Das ist auf jeden Fall
ungefähr, also okay. 2,5 Oktaven sind, eine Oktave sind 8 Töne oder die ganzen Halbtöne noch dazwischen, wenn man die nicht mitzählt, also 16, okay. Nochmal 20.
Also, ja. Okay, jetzt hatte ich mir tatsächlich vorgenommen, einen Wunsch zu erfüllen, den mir mehrfach angetragen wurde und den auch die Kollegin von der Pressestelle schon reingeschrieben hat, nämlich mit dir einfach mal über die Probenarbeiten zu schreiben. Jetzt bist du aber natürlich so ein bisschen eine Ausnahme, weil du bist ja nicht Teil des Ensembles im klassischen Sinn. Sprich, du bist jetzt nicht die ganze Spielzeit hier, sondern du bist, wie wir vorher mitbekommen haben, als Gastsängerin bei uns in Ulm. Nichtsdestotrotz ist glaube ich, trotzdem mal spannend zu erfahren, wie das dann eigentlich abläuft. Das haben mir tatsächlich, wie gesagt, immer wieder Leute gefragt. Wir haben jetzt 64 Sendungen hinter uns und haben noch nie so richtig konkret drüber geredet. Machen wir das doch heute einfach mal. Also ganz am Anfang wird also die Oper ausgesucht vom Intendanten, vom Dramaturgen, wer auch immer dann dafür zuständig ist. Man wird ausgesucht, was in deinem Fall war, hat eine Mail gekriegt. So, und jetzt weißt du, du wirst diese Rolle singen. Was passiert dann eigentlich als erstes? Was machst du als erstes?
Also, da ich die Rolle ja schon gesungen habe, ist es nun auch nochmal was anderes. Mhm. Wenn man die Rolle dann noch nicht gesungen hat und ein Jahr vorher Bescheid bekommt, dann
Text lernen, oder?
Ja, Text und Musik natürlich lernen. Also nicht nur Text, sondern es ist ja immer in Verbindung. Es sei denn, es gibt Dialoge, aber man beschäftigt sich erstmal mit der Musik und lernt halt seine Partie für sich mit einem Pianisten, den man in meinem Fall sich suchen muss und mit ihm dann die Partie erarbeitet. Und dann kommt man zum ersten Probentag zur
gut
meistens
vorbereitet.
Gut vorbereitet, also steht im Vertrag, die Sängerin muss vorbereitet am ersten Tag erscheinen. Also muss die Partie studiert haben, steht drin. Und dann gibt es meistens ein Konzeptionsgespräch, wo der Regisseur erklärt, was er mit dem Stück vorhat.
Ah ja, okay, da sagt, kommen wir dann langsam an den Punkt, dass er dann vielleicht auch sagt, also pass mal auf, ich will das gar nicht so ansetzen, wie das bisher war, sondern ich mache das ganze Ding modern. Ja, bei mir ist der Holländer ein Hoverboat.
Ja, das ist immer sehr spannend. Also ich finde das eigentlich nicht so gut, dass man erst zur Konzeptionsprobe erfährt, was mit dem Stück gemacht wird, weil man sich ja vorher schon meistens schon ein Jahr vorher mit der Partie beschäftigt und sich irgendwas auch vorstellt darunter. Und wenn man dann eine eigene Vorstellung hat und dann zur Konzeptionsprobe kommt und erfährt, dass es alles total gegen den Strich gekämmt wird, plötzlich, also jetzt nicht in diesem Fall, sondern kann ja passieren, dann muss man komplett neu denken und es ist wirklich ein Experiment. Also dann kann man auch, muss man zum Teil auch gegen seine Gefühle arbeiten und ja, es ist spannend. Ja.
Wie darf ich mir das dann auch vorstellen? Also wenn du dann erfährst, okay, das ist jetzt ganz anders angelegt, er will diese Szene gar nicht so romantisch haben, sondern er hat sich da einen anderen Kniff einfallen lassen. Würde das denn für dich auch bedeuten, dass du vielleicht den Weg der Gesangsstimme, so wie man sie vielleicht von der ganz bekannten Aufnahme von dieser und jener Platte kennt, sagt, nee, dann lasse ich mir jetzt mal was Neues einfallen. Ich betone das anders, ich singe das anders, weil es ist ja anders angelegt. Ich springe da über meinen Schatten. Darfst du das dann eigentlich?
Ja, man singt schon genau dieselben Töne, daran ist man gebunden, aber man kann natürlich von der Interpretation, also ob ich nun was mit Hass singe oder ob ich was mit Liebe singe, klingt total anders. Okay. Obwohl es dieselben Worte sind, obwohl es dieselbe Musik ist. Und ich finde das ja auch immer spannend, das auszuprobieren für sich selbst. Mhm. Es ist natürlich immer schwierig, wenn man das dann spontan machen muss. Ich bin eigentlich ein spontaner Mensch. Für mich ist es eigentlich kein Problem. Aber es ist immer schöner, wenn man sich das vorher einfühlen kann.
Dann kommt ja noch eine andere Geschichte auch noch dazu. Das eine ist, wie inszeniert man die Handlung? Und dann gibt es ja natürlich auch noch zum Beispiel das Bühnenbild. Ist ja auch nicht ganz unwesentlich, parallel zu eurer Probenarbeit entsteht das ja auch. Bekommt ihr da auch irgendwann mal vorab zumindest mal eine gezeichnete Vorstellung oder so, dass ihr ein bisschen eine Idee kriegt, in was für einem Schauplatz ihr eigentlich spielt?
Also bei der Konzeptionsprobe, bei dem Konzeptionsgespräch gibt es ein richtiges Modell. Okay. Meistens ein richtiges kleines Modell, wo die Bühne gezeigt wird, wie sie funktioniert, was umgebaut wird während der verschiedenen Akte. Es ist ja richtig ein kleines, wie bei Architekten, so ein kleines gebautes Modell, wo man eigentlich alles erkennen kann und auch, wo man auch erklärt bekommt, wenn man Fragen hat dazu und so. Und man bekommt auch Kostüm.
Das wollte ich gerade als nächstes fragen. Genau, wie ist es denn mit den Kostümen?
Das ist also, man muss sich so eine Konzeptionsprobe oder so ein Konzeptionsgespräch so vorstellen, dass alle da sind, alle, nicht nur die Sänger, sondern auch alle, die an dieser Produktion beteiligt sind, die Requisiteure, die aus der Schneiderei, die aus der Maske, Techniker. Die vom Bühnenbild, Techniker meistens eher nicht, die sind bei der Bauprobe dabei, aber alle, die dann
aufs Stück einwirken, ja, sag ich mal, oder ja. Das ist Gestalten.
Genau, ja. Das ist, ja, das ist, dass der Entwurf dann über, dass der Entwurf dann einfach umgesetzt wird. Die sind alle da. Also es ist eine Probe da. Also was heißt, es ist keine Probe, sondern es ist wirklich ein Eröffnungsgespräch, wo alle erfahren, wie es funktionieren soll.
Und danach geht es dann wahrscheinlich eigentlich erst richtig los, oder? So. Dann danach, kriegt man so ein Gefühl dafür, was jetzt eigentlich auch dazukommt.
Und danach singt man meistens, ich finde es immer ganz sinnvoll, wenn man sich noch gar nicht kennt. Oft ist es ja so, dass wirklich auch mehrere Gäste dabei sind, dass man sich überhaupt erstmal kennenlernt und das Stück gemeinsam von A bis Z singt.
Ja, so wie ihr euch ja jetzt auch erstmal kennenlernen musstet, ihr beide, die heute bei uns im Studio sind, weil ihr spielt ja schon eigentlich sehr eng miteinander, also eure Rollen sind ja sehr stark miteinander verbunden und ab dem Punkt geht es dann los, ihr mögt es mir bitte verzeihen, ich bin nicht opernbewandert, aber ich nehme mal an, dass ihr auch Duette habt.
Ja,
danke.
Wunderschönes Duett, ja.
Habt ihr dann auch relativ schnell euer Duett dann mal gemeinsam angepackt und gesagt, komm, lass uns das mal probieren, wie es so funktioniert, stimmlich bei uns beiden?
Also ja, wir haben dann eine Probe angesetzt bekommen, also eine szenische Probe, wo das Duett sozusagen dann auch szenisch umgesetzt wird. Und dann haben wir das, glaube ich, zusammen erst einmal gesungen,
ja,
damit wir schauen, wie passen unsere Stimmen zusammen. Und wie man singt ja auch gleichzeitig, im Duett singt man ja auch zum Teil gleichzeitig. Und da muss man sich einfach auch zusammenfinden. Und das hat aber super funktioniert.
Das ist doch schön. Gut, jetzt sind wir schon, wir reden schon wieder 10 Minuten, aber das zeigt davon, dass wir uns was zu sagen haben oder ihr mir was zu sagen habt, besser gesagt. Jetzt wollte ich dich eigentlich noch ein bisschen über die Center ausfragen, aber das lasse ich jetzt, weil wir haben jetzt eigentlich, wir sind an einem Punkt, wo ich nachher gerne umswitchen würde, soweit, also zu deiner Person. Ich sage jetzt erstmal vielen lieben Dank. Wir werden jetzt unseren zweiten Gast im Studio dann gleich, dem Thais Shin, genau mit ihm werden wir uns, er lacht. Er sieht mein angestrengtes Gesicht, wenn ich seinen Namen ausspringe. Stimmt's?
Dehi Shin. Ja,
jetzt habe ich es nicht.
Richtig gesprochen. Ja. Ja, okay.
Also ich würde sagen, jetzt machen wir Musik, bevor es peinlich wird. Ja. Die Plattform auf der 102,6 Megahertz FreeFM. Bisher haben wir mit Susanne Serfling gesprochen und einiges über den Ablauf von Probearbeiten im Vorfeld einer Opernaufführung erfahren. Jetzt werden wir uns unserem zweiten Gast heute zu Dae. Shin, das habe ich mir zumindest gemerkt, dass es mit SCH ausgesprochen wird. Und er ist aus Korea und hat dort auch Mitte der 90er Jahre sein Gesamtstudium absolviert. Seit 99 lebt er in Deutschland und seit letztem Herbst ist er festes Ensemble-Mitglied in Ulm. Nochmal herzlich willkommen. Wir haben dich vorher schon begrüßt, hast auch mal kurz reingeworfen, aber jetzt ganz offiziell nochmal hallo. Lass uns zunächst mal ganz, ganz weit zurückgehen und zwar in deine Kindheit. Du bist in Südkorea geboren. Wo denn bist du in der Stadt aufgewachsen oder geboren worden oder auf dem Land?
Ja, kann man so sagen, in der Stadt, so schon über Millionen Einwohner gelebt.
Nicht ganz Land.
Ja, bis in südliche Stadt von Hauptstadt Seoul.
Aha, das, okay. Ja. Also hast du schon ein bisschen das Städtische mitgekriegt. Waren deine Eltern dann so kunst- und kulturbegeisterte Menschen und seid ihr dann auch ab und zu mal nach Seoul gegangen und was angeguckt oder so? Mhm.
Ja, meine Eltern sind ziemlich alt und mein Vater ist vor 6 Jahren gestorben. Und ja, damals bei meinen Eltern konnte ich nicht so gut vorstellen, als ich etwas klassische Sänger werden oder so, solche Dinge. Die haben sehr schwere Zeit gehabt wegen koreanischer Krieg und so weiter. Ja, mein Vater zum Beispiel 1916 geboren, das ist schon kann man ziemlich alt und ich war ganz letzte süße Sohn.
Okay. Du hast lauter ältere Geschwister.
Genau,
ja, okay.
Und viele, 5 Geschwister habe ich und Gesangsstudium habe ich ziemlich spät angefangen.
Habe ich gelesen, ja. Mhm. Aber als Kind und als Jugendlicher hören ja normalerweise die meisten Popmusik. Wie war das denn bei dir? Hast du dich schon früh in die Opernstimmen verliebt? Bist du da drüber gestolpert schon als Kind oder als Jugendlicher?
Als ich jung war, Jugendzeit zum Beispiel, ich habe ein bisschen gehasst. Damals habe ich mehr Scorpions oder so Steven Taylor, diese Heavy Metal und Rock Musik. Ich mag immer noch, aber jetzt nicht so wie vorher. Aber ja, wie gesagt, habe ich ziemlich später die Inspiration bekommen.
Wann war das?
Damals war ich schon 23 Jahre alt.
Ah, okay, doch erst. Also davor tatsächlich so einfach ganz klassisch Rock und Pop gehört und das auch cool gefunden.
Genau.
Und das war dann Ja, wenn du sagst 23, das war ja dann schon nach der Schulzeit eigentlich, ne?
Mhm.
Okay.
Mhm.
Und da stellt sich natürlich hat sich für dich natürlich nach der Schulzeit auch eine Frage gestellt, nämlich was werde ich denn? Und du hast tatsächlich, habe ich gelesen, erstmal ein Landwirtschaftsstudium.
Genau.
Also wahrscheinlich irgendwas mit Agrarwissenschaften später dann oder so. War da irgendwie der Papa der Auslöser, die Mama, die gesagt haben, das ist gut, das kann man in Südkorea brauchen?
Nein, das habe ich allein selber Entscheidungen getroffen damals konnte ich genau wissen, was ich machen werde und einfach so.
Du wolltest quasi, du hast Landwirtschaft, also Agrarwissenschaften wahrscheinlich oder so studiert, würde man in Deutschland wahrscheinlich sagen, wolltest du dann politische Karriere anschreiben ins Agrarministerium oder so? Oder
ja,
Landwirtschaftsminister werden vielleicht sogar?
Nein. Ich finde, damals war ein bisschen, kann man so sagen, blöde Zeit für mich. Ich wollte nicht etwas lernen oder...
Ach, jetzt haben wir es.
Dass diese Sendung darf nicht meine Söhne hören.
Okay, dann schneiden wir das jetzt.
Tut mir leid.
Okay, wir löschen das jetzt.
Das war eine Witze, Sie können. Ja. Ah, du kannst.
Ja, ich habe gelesen, dass du in dieser Zeit dann allerdings im Kirchenchor endgültig zum Gesang gekommen bist. Was war denn das für eine Kirche? Ich habe mal nachgelesen. Ich denke, in Korea ist es in erster Linie eigentlich Buddhismus, fast 50%. Aber es gibt auch Katholiken und evangelische Gläubige. Was für eine Kirche war das, wo du gelandet bist?
Ja, meine Schwägerin. Schwägerin, kann man so sagen, eine Frau von Bruder.
Ja,
sie hat einmal eine Kirchefest eingeladen und damals habe ich die Kirchenchor gehört. Das war das erste Mal, aber damals habe ich ziemlich begeistert und ein bisschen schockiert und wow, was ist das? Welche Musik ist das? Das ist anders, was ich vorher gehört habe und dann nicht, aber plötzlich langsam kommt diese Musik immer
in dein Herz.
Ja, ich will das lernen und ich will etwas ohne Mikrofon. Diese Klang ist, das war für mich Wunder, deswegen habe ich.
Ja. Ein ganz großes, jemand, den du ganz arg bewunderst, habe ich gehört, ist Luciano Pavarotti, ein Tenor. Mhm. Bist du jetzt nicht geworden, hat irgendwie nicht geklappt. Wann hast du Pavarotti entdeckt?
Ja, damals war eigentlich 1990 diese wahrscheinlich Barcelona Olympiade Zeremonie oder so, die drei Tenöre.
Ja.
Damals habe ich das erste Mal gehört und dann nochmal 1994 in irgendwo Amerika oder so. Dann, wow, das ist toll und damals, ja, konnte ich nicht so diese Live-Opernstück hören in Südkorea. Das war sehr seltsam. Hm. Und nur in großen Städten gibt es Opernhäuser. Aber zurzeit viel mehrere Opernhäuser gibt es.
Damals noch nicht so. Und
nein.
Du hast dann Mitte der 90er hast du dich entschieden, auch Gesang zu studieren. Mhm. Das hast du auch in Korea noch gemacht. Und dann bist du aber... du hast dein Studium 89, jetzt habe ich was Falsches gesagt, ne? Ich glaube 89 hast du es abgeschlossen, oder?
Ja, das ist ein koreanisches Schulsystem, muss ich ein bisschen erklären.
Ja, gerne.
Wenn man lernen will, in Deutschland kann man nur einmal Abi machen, oder? In einem Leben. Aber in Korea, wenn man etwas Fachwechsel oder nochmal etwas anderes Studium machen will, dann konnte man nochmal Abi machen.
Ah, okay.
Deswegen habe ich 1995 an der Uni
jetzt verstehe ich's.
Gegangen, dann vier Jahre, acht Semester habe ich Gesangsstudium gemacht, dann deswegen 1999 absolviert.
Okay, jetzt habe ich den, ich bin gerade gestolpert. Du musst es entschuldigen.
Nein.
Aber jetzt habe ich es verstanden. Ein Jahr später folgte dann die Entscheidung, nach Europa zu gehen. Mhm. Was war der Auslöser?
Ja, zuerst, ich sollte die Musik lernen und natürlich Sprache ist sehr wichtig, Deutsch, Italienisch, dann muss man in Europa lernen.
Okay,
habe ich gedacht. Und das ist.
In der Oper wird ja tatsächlich sehr viel Italienisch gesungen, irgendwie ist das noch verwurzelt. Ich glaube, man kommt gar nicht drum rum, Italienisch zu lernen, oder? So, wie war das bei dir?
Ja, ich habe auch leider erst Italienisch gelernt beim Studium. Vorher ist mir die Sprache leider nicht über den Weg gelaufen.
Dafür kannst du Ungarisch, aber ja, ich kriege jetzt weniger Opern auf Ungarisch.
Ja, ne, kann ich nicht so viel anfangen leider am Gesang, aber ja. Also es ist eine fantastische Sprache zum Singen und ich kann das nur jedem empfehlen, der Sänger werden möchte oder Sänger ist, dass er es so schnell wie möglich lernt. Das ist toll. Okay.
Ja, und du hast jetzt dann draufgearbeitet und bist dann in Deutschland gelandet. Und da werden wir nachher jetzt gleich nochmal ein bisschen drüber reden. Zu Gast bei uns im Studio ist heute der Bariton Taishin Shin mit SCH gesprochen, denn das Oberpublikum am 21. März zum ersten Mal im Holländer in der Wagner-Oper erleben wird. Wir machen jetzt kurz nochmal einen letzten Musikbreak und danach sind wir gespannt, wie es ihm beim seinem Wechsel von Korea nach Deutschland respektive jetzt innerhalb von Deutschland in Ulm vor allem ergangen ist und ob er sich denn auch wohlfühlt bei uns. Ja, und sie ging wieder so schnell rum. Wir sind schon fast wieder am Ende. Gerade im Gespräch sind wir mit Taishin, der sich 1999 auf den Weg gemacht hat, von seiner Heimat Südkorea zu verlassen und dann zunächst mal in Karlsruhe gelandet ist. Wieso war es gerade Karlsruhe? Hattest du da jemanden gekannt oder wie kam's?
Ja, ein Kumpel von mir, ein koreanischer Sänger war vor mir nach Karlsruhe gekommen.
Deswegen, und er hat gesagt, hey, komm.
Viel geholfen.
da gibt's Arbeit und da gibt's was zu wohnen. Komm bei mir vorbei. Ja, ne? Genau. Ich kann mir vorstellen, am Anfang von Südkorea nach Deutschland zu kommen, war bestimmt irgendwie fast sowas wie ein Kulturschock, oder? Sicher vieles anderes. Thema Essen war bestimmt ein ganz spezielles, kann ich mir richtig gut vorstellen. Du bist an der staatlichen Hochschule für Musik in Karlsruhe gelandet, habe ich gelesen. Und ich nehme an, dass da auch eine Mensa gibt und da gab es bestimmt völlig komische Speisen, oder?
Ja, aber Gott sei Dank, ich mag sehr Fleisch, deswegen nicht so ganz fremd.
War es nicht ganz so schlimm, der Kulturschock nicht ganz so groß gewesen. Was war denn für dich so der größte Unterschied oder das, was, wo du dich am meisten umgewöhnen musst? Kannst du dich daran noch erinnern?
Naja, in Korea auch gibt es auch die vier Saisonen, die Jahreszeiten. Deswegen das Wetter ist fast gleicher. Und die Kultur, ja, deutsche Kultur, finde ich, zum Beispiel beim Essen, hier darf nicht etwas schmatzen oder so. Oder solche Dinge. Ich mache Schmerzen. Aber in Korea kann man ein bisschen.
Ist das ein bisschen legerer?
Genau. Okay. Bisschen italienisch. Okay. Ich will nicht so italienisch etwas unterschätzen. Oder?
Nein, das ist ja eher positiv. Du sagst, das liegt näher. Hattest du denn am Anfang in der ersten Zeit auch manchmal das Gefühl, dass ein Fehler war und so Heimweh, dass du wieder nach Korea zurück wolltest?
Ja, ich muss ehrlich sagen, dass Sprache ist wirklich immer schwer. Ich lerne immer noch. Und damals konnte ich nur einen Satz richtig sagen. Ich fahre nach Karlsruhe. Immer jemand etwas sagt, ich konnte nicht verstehen, aber ich fahre nach Karlsruhe. Erster Tag, das war vom Flughafen nach Karlsruhe zu fahren. So.
Nett. Du, ich glaube, wir könnten jetzt echt mit Sicherheit ganz, ganz viel nette Anekdoten austauschen und uns reden. Ich blicke nur auf die Uhr und ich sehe wirklich mit blutendem Herzen, dass die Zeit um ist. Und ja, schade. Ich würde jetzt einfach gerne weiter mit dir quatschen. Weil seither sind ja auch Porsche 9 Jahre wieder vergangen. Du bist vor 10 Jahren bist du gekürt worden von der Magazin Opernwelt zur Sänger des Jahres, Wofett. Also da bist du dann richtig gut reingekommen. Da sind wieder 9 Jahre vergangen. Jetzt bist du in Ulm gelandet. Wirst den Holländer uns präsentieren und ich hätte so gern mit euch weiter geplaudert, aber wir müssen jetzt zum Ende kommen.
Danke für die Einladung.
Ja, danke dass ihr da wart. Das war sehr, sehr nett mit euch. Das war die Theaterplattform im Februar 2019 zu Gast. Im Studio waren heute Tahe Shin und Susanne Serfling am Mikrofon. Für FreeFM war Rainer Markus Walter. Der bedankt sich fürs Zuhören und natürlich auch bei unseren Gästen. Es war mir eine Freude, mit euch zu plaudern. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag und verabschiede mich bis zum nächsten Ausgabe der Plattform rund ums Theater Ulm. Weiter geht's hier gleich mit der Sendung Caravales.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.